Ja, treuer Vater im Himmel und geliebter Herr Jesus Christus. Wir haben gesungen, wie einer eine grosse Beute macht. Ich bitte dich auch heute Abend, dass wir einen Gewinn haben aus deinem Wort. Das kann ich nicht machen. Ich bin so abhängig. Ich bin in Schwachheit da vorne. Und bin auf das angewiesen, wo du mir einfach lässt zuströmen, dass ich es darf weiterströmen. Dass Geschwister alle gute Kraftnahrung jetzt überkommen. Gestärkt durch dein Wort wieder heimgehen. Und Petrus hast gesagt, weide meine Schafe. Und seitdem geht der Auftrag weiter an jede Generation. Jeder, der dir gehört, nicht nur wer eine Predigt haltet oder einen Hauskreis leitet, sondern einfach wer anderen Mut machen will. Ja, wir dürfen weiden. Du bist der gute Hirte. Und alles empfangen wir von dir. Danke ganz herzlich. Amen. Ich habe mir überlegt, ob ich da gross noch auf den 21. August zurückgehen müsse und euch daran erinnern. Aber ich bin schon begrüßt worden mit den Worten, gell, du machst heute Fortsetzung vom letzten Mal. Und so ist das. Das Thema hieß Worte haben Macht. Wir haben einen Satz aus den Sprüchen da betrachtet. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Gewaltig. Wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen. Wir haben daran gedacht, dass unsere Zunge wie das Steuerruder an einem großen Schiff ist und es dorthin lenkt, wo der Steuermann will. Natürlich vorausgesetzt, dass das Steuer mit dem Steuermann verbunden ist und nicht selbstständig die Richtung einschlägt. Aber so wollen wir auch mit unserem Heiland verbunden sein. Und ich habe dann versprochen, es wurde mir aufs Herz gelegt, mal nachzuschauen, was für machtvolle Worte hat Jesus geredet. Worte, denen man anmerkte, er ist wirklich der Sohn des Schöpfers, der sprach und es geschah. Und so hat auch Jesus sehr oft gesprochen, hat Unmögliches gesprochen und es geschah. Unmöglich war es schon, dass aus dem Nichts der ganze Kosmos entstand. Hätte es wenigstens schon Moleküle gegeben, die Ohren gehabt hätten und hätten hören können, oh, jetzt müssen wir uns zu Wellen organisieren, zu Lichtwellen. Nein, einfach so aus dem Nichts. Und Jesus hat das unter Beweis gestellt, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist, der etwas sagen kann und es geschieht. Und gleich zu Beginn möchte ich die Voraussetzungen dafür anschauen. Lilian hat heute Morgen Sonntagsschule gehabt. Wenn man Sonntagsschüler fragen würde, warum konnte Jesus heilen, könnte es sein, dass die sagen, ja, weil das eben Jesus war, der kann das eben, oder? Ist doch klar, vielleicht wissen einige, ja, das ist Gottes Sohn, und dann kann man das eben. Aber Jesus sagte, ich kann das nicht. Das ist erstaunlich. Ich muss uns das vorlesen. In Johannes Kapitel 5, da lese ich die Verse 19 und 20. Da antwortete Jesus, er hat schon vieles gewirkt, hat schon viele geheilt, aber er sprach zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts. Der Satz geht noch weiter. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, so dass ihr euch verwundern werdet. Und ich glaube, ihr habt alle zwei Ohren mitgenommen. Vielleicht haben wir jetzt diese Sätze einfach für Jesus gehört. Jesus musste halt hinhören und schauen, was der Vater sagt. Aber mit dem anderen Ohr haben wir schon mal gehört, dass wir Jesus jetzt in dieser Welt vertreten. Er hat so etwas Herausforderndes gesagt. Wir würden seine Werke auch tun. Er hat gesagt, sogar größere. Und dann müssen wir sehen, ja, aber so wie Jesus. Es geschieht nur aus dem Sehen auf den Vater heraus. Nur so kann etwas geschehen. Und aus dieser Verbundenheit, der Vater hat den Sohn lieb. Ist jemand hier, den Gott lieb hat? Alle! Und kann ich sagen, ja, aber also dem hier will ich jetzt keine Werke von mir zeigen und den nicht, aber ja, ihr vielleicht, ja. Nein, er will uns seine Werke zeigen. Und Jesus lebte in inniger Verbundenheit mit dem Vater. Es geht nicht um eine bestimmte Zeit, so lange müssen wir beten und dann können wir vielleicht etwas vom Vater hören. Es geht einfach darum, dass wir mit ihm in Verbundenheit leben. An ihn denken. Wir haben sicher unsere besonderen Zeiten. Und dann dazwischen, spontan. Es gibt auch so Gebetssignale manchmal. Also die Ambulanz, da dieses Tatü, ist oft für mich ein Gebetssignal. Ich bete, dass hier jetzt Rettung geschieht, dass die Retter ein Leben retten können und natürlich mehr, dass das Leben auch für die Ewigkeit gerettet wird. Oder wenn ein TÜV-Fahrer an uns vorbei braust, dass der gut nach Hause kommt. Also so haben wir unsere Gebetssignale manchmal auch tagsüber, vielleicht auch wenn du irgendwo am Kasten die Schlagzeile von 20 Minuten liest, motiviert dich das gerade zum Beten und mit dem Vater drüber zu reden und sagen, Herr, das werfe ich weg, was die jetzt da wieder, sie wollen wieder Angst machen, damit man das Blättlein nimmt und die Werbung sieht, aber du bist größer und dein Plan, dein Wille soll geschehen. Ja, wir wollen auch wirklich in Verbundenheit mit unserem himmlischen Vater durch den Tag gehen. Das tat Jesus, aber er hatte seine ganz besonderen Zeiten. Am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus an eine einsame Stätte und betete dort. Ein andermal hat er so viele Zuhörer, gab ihnen auch zu essen und ging dann allein auf einen Berg, um zu beten. Und Jesus blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Ihr findet alle Bibelstellen, wenn ihr sie nachlesen wollt, dann auf der Zusammenfassung hinten. Und auch am letzten Abend vor seiner Verhaftung lese ich, es war seine Gewohnheit. Also wenn er in Jerusalem war, ging er immer in diesen ruhigen Garten, Gethsemane, nach seiner Gewohnheit. An diesem Abend brauchte er es ganz besonders. Musste er sich noch einmal, weil er schon zitterte und zagte, und dachte, wenn das nur irgendwie anders ging, er musste noch einmal den Vater hören. sagen, ja, mein Sohn, es ist die einzige Möglichkeit. Du wirst die Menschen von ihren Sünden retten. Du musst diesen schweren Weg gehen. Und er wurde gestärkt und ging dann sehr gefasst in all diese Ungerechtigkeiten hinein, die da über ihn, den Gottessohn, kamen, wurde zum Lamm Gottes, das geschlachtet wurde auf brutale Weise. Wirklich, Gebet, das war einfach fester Bestandteil. Das war immer, immer da bei Jesus. Und das ist auch für uns wichtig, dass wir werden nicht solche Beter wie Jesus waren, er ist unübertroffen, aber dass wir doch mehr und mehr auch die Stille suchen, einen Augenblick, in dem wir Gott auch Fragen stellen und dann im Herzen eine Antwort vernehmen. Der Heilige Geist braucht dazu gern Gottes Wort, darum ist es so wichtig, dass wir es lesen. Und ja, er will da etwas aus unserem Gedächtnis holen. Und darum wollen wir das auch in unserem Gedächtnis ablegen. Worte Gottes, die uns angesprochen haben, dann kommen die plötzlich wieder. Und zwar im richtigen Moment, das richtige Wort. Das ist so eine wunderbare Erfahrung, die jedes Gotteskind, das die Bibel liest und Predigten hört, vielleicht darüber nachdenkt, sogar noch die Stellen, eine oder zwei Stellen nachschlägt und nachliest, nachher erlebt, dass das ist nicht irgendwie etwas, was nur Prediger erleben oder solche, die eine Bibelschule gemacht haben, sondern jedem ist das eigentlich, wird es angeboten, still werden zu können, und dann gehen die Gedanken irgend zu einem Wort und man stellt fest, hey, ich habe das jetzt nicht gesucht in der Konkordanz nach dem Thema, das mich beschäftigt. Es ist einfach mir in den Sinn gekommen. Und vor allem eben, wenn es schon da ist, natürlich kann Gott dir zu etwas sagen, was du noch nie gelesen hast, das ist auch möglich. Aber sehr gern weckt er Dinge auf, die wir schon gehört haben, über die wir schon nachgedacht haben. Dann erinnert er uns daran, dieser treue, wahrhaftige, ja, Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit leitet und eben erinnert an das, was wir schon gehört haben. Wichtig ist eben, dass wir diese Verbundenheit mit dem Vater haben und wissen, auch wir können nichts aus uns selber tun. Wenn wir da so nachlesen, wie Jesus gewirkt hat, gerade vor dem Grab Lazarus hat er einige Worte geredet. Es wäre völlig sinnlos, frustrierend, auch blamabel. Wir würden da irgendwo auf dem Friedhof vor dem Grab eines geliebten Verstorbenen hinstehen und sagen, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Komm heraus! Versteht ihr? Jesus wusste, er hatte es gehört, schon einige Tage zuvor. Er blieb noch länger am Ort, an dem er schon war, kam eigentlich zu spät zu Lazarus' Grab. Aber er blieb noch dort und sagte den Jüngern, ich bin froh, bin ich nicht bei Lazarus gewesen, wegen euch. Ihr sollt noch etwas erleben. Ich bin froh, bin ich nicht dort gewesen. Und dann konnte er sagen, ich weiß, er hatte das Wissen. Er hört zu sein, sonst hätte er nicht gerufen. Da hätte der Feind ihn ja ausgelacht, wenn er gerufen hätte und dieser Lazarus wäre nicht herausgekommen, weil Jesus das aus eigenem Antrieb, ohne den Vater gehört und gesehen zu haben, gerufen hätte. Das ist so enorm wichtig. Also, ich denke, ich muss noch viel mehr ein Hörender werden. Ich könnte noch mehr auswendig lernen aus der Bibel, ich könnte noch mehr Bücher lesen, ja, viel mehr. Ich lese nicht so viele Bücher, lieber meine Bibel, aber es gibt gute Bücher. Aber ich muss noch mehr hören. Vielleicht trifft das auf das eine oder andere auch zu. Nimm das als Motivation mit. Wenn du dir Zeit nimmst und wenn ich mir Zeit nehme, dann liebt es der Vater, uns Dinge zu zeigen, die Werke zu zeigen, die er vorbereitet hat. Und dann können wir die anpacken und sein Segen ist darauf und er schenkt das Gelingen. Und jetzt eben zu diesem einen Wort, von dem ich gesagt habe, darüber wollte ich dann noch reden. Diesem kurzen, unmöglichen Befehl, steh auf. Ich habe festgestellt, das kommt sehr oft in der Bibel vor. Und ihr findet nicht alle Stellen auf der Zusammenfassung, es wären viel zu viele. Immer wieder war das auch der Auftakt zu einem herrlichen Sieg, zu einem Heilswirken des Vaters oder des Herrn Jesus. Steh auf, hat schon Gott der Vater gesagt. Zum Beispiel zu Josua. Das liegt ihm so am Herzen. Wenn das passiert, dass der offene Himmel verdeckt wird und der Segen nicht mehr fließt, wie bei dem erfolglosen Angriff auf das Städtlein Ai. Ich muss immer an das Städtlein denken, wenn ich so eine Autonummer vor mir habe. Das sind Mietwagen, ne? Dort steht immer Ai drauf. Genau, dann denke ich dran. Wie einfach diese Sünde, dieses Vergehen an Gottes Heiligkeit, des Achan, wie das Segen blockiert hat, Sieg verhindert hat. 36 Mann sind umgekommen und Israel ist geflohen und Josua wusste nicht weiter, lag auf seinem Angesicht und weinte und fragte, warum? Und aber nachher fragte Gott, warum? Warum liegst du da auf deinem Angesicht? Und sagte, steh auf. Und er leitete ihn an. Er leitete ihn an, das Böse zu beseitigen. Ja, das kostete Achan und sein Haus das Leben, furchtbar. Aber es kostete bei dir und mir Jesus das Leben. Und dadurch wird das Böse beseitigt. Wann immer wir fallen, sag Gott, steh auf. Er will die Beziehung wieder herstellen. Er will in freundschaftlicher, liebevoller Beziehung zu einem jedem zu uns sein. Zu Josua, zu Gideon, der war so entmutigt. Er hatte nur noch ein paar hundert Leute gegen ein übermäßiges Heer. Steh auf! Wieder war das ein Auftakt zur Ermutigung und nachher zum Sieg. Er musste mit seinem Diener Pura ins Lager des Feindes hinunterschleichen und dann hörte er, wie einer geträumt hatte von einem Sieg Gideons und seiner Leute. Dem hat was geträumt und die hatten schon Angst. Da kam irgend so ein Brotleib heruntergerollt und hat alles zermalmt. Steh auf, Elia, so tapfer, so mutig, so machtvoll. Auch das musste er gehört haben, dass er 3,5 Jahre den Himmel verschließen kann. Das konnte er sich nicht selber ausdenken. Aber nachher ist er geflohen vor dieser gottlosen Frau und ihrer Drohung: Morgen bist du tot. Und der Engel kam zweimal, rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen Weg, einen weiten Weg vor dir. Und ihr Lieben, das sind jetzt alles schon Worte. Niemand kommt in diese Situation, wie der Elia war. Aber in Mutlosigkeit. Zweimal kam der Engel und dann führte er Elia sogar an und schickte ihn wirklich in eine Begegnung mit dem Herrn selber, in eine Zwiesprache, um ihn wieder aufzurichten. Josef, der Mann von Jesu Mutter, hörte: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Steh auf! Gott kann uns auch anleiten, dass wir irgendwo bewahrt werden vor etwas. Er kann uns Schritte führen. Steh auf! Gott hat so viel vor, wenn er diese Worte spricht. Vielleicht sucht wirklich jemand in der Konkordanz nach unter Aufstehen, möchte das mal noch genauer wissen. Die Apostel sagten das auch. Da war ein Bettler vor der schönen Pforte. Und wir kennen die Geschichte schon aus der Sonntagsschule. Ich glaube, die Kinder haben das sogar mal gesungen. Irgendein Lied gibt es. Petrus sprach zu diesem Bettler: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und dieser Bettler wurde gesund und konnte aufstehen. Und ich habe mir überlegt, war der jetzt an diesem Tag das erste Mal da? Ich kann mir gut vorstellen, ja, solange er krank war, musste er betteln. Ich weiß nicht, wie lange. Bei einem anderen wissen wir es, da waren es 38 Jahre. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Jesus schon an dem vorbeigegangen war. Die Apostel auch. Nach Jesu Himmelfahrt waren sie täglich im Tempel und priesen Gott. Also falls dieser Bettler nicht gerade jetzt an diesem Tag oder vor einer Woche hierhin gesetzt wurde, waren diese Jünger schon oft an dem vorbeigegangen. Vielleicht sogar Jesus. Vielleicht ahnte Jesus sogar: Du, der ist jetzt nicht dran. Den lass mal deinen Jüngern. Das sollen die dann machen, in deinem Namen. Hat er gewusst, er hätte doch Erbarmen gehabt, ganz sicher. Jesus hat sich immer erbarmt. Und auch die Jünger. Jedenfalls an diesem Tag hat Petrus es gewusst und konnte sagen: Was ich habe, das gebe ich dir. Also er musste wissen, dass er es hatte. Wahrscheinlich, ja, sie waren ja täglich im Tempel und priesen Gott, hat Petrus ganz andere Gebetszeiten jetzt gehabt, lebendiger jetzt, nach Pfingsten erst recht, als noch zur Zeit Jesu, als er da einfach schlief und irgendwann ging er Jesus suchen und sagte: Du musst jetzt mal kommen, die Leute suchen dich. Selber hat er wahrscheinlich geschlafen, aber jetzt hatte er das Wissen. Ich habe es, ich kann es geben. Er wusste es durch den Heiligen Geist. Der Vater hat es ihm gezeigt. Nur so nebenbei, um zu zeigen, vielleicht habe ich schon etwas gesagt, Gott ist gern mit uns auf Augenhöhe. Wenn wir an ihn denken, im Garten schon mit Adam, er hatte alle Tiere geschaffen. Seine ganze Fantasie, seine ganze Freude und sein ganzes Können in diese reiche Tierwelt gelegt und dann vertraute er es Adam an, diesen Tieren jetzt allen einen Namen zu geben. Was für eine Liebe! Ja, Gott ist Gott und wir sind Menschen, aber Gott sucht auch eine Partnerschaft mit uns. Und so stellen wir fest, dass nicht nur der Herr sagte, steh auf, sondern gläubige Männer haben dem Herrn gesagt, du steh auf. Einmal, das finde ich fast frech, nimm deine Hand aus dem Gewand heraus. Wie würde ich sagen, nimm einmal die Hand aus dem Hosensack, auf Schweizerdeutsch, oder? Nimm deine Hände, tu jetzt etwas, steh auf. Wann immer die Wolke, Volk Israel dort in der Wüste, lebendig wurde und man merkte, oh, jetzt ist Aufbruch angesagt. Jetzt geht dann die Wolke uns voran, wir müssen wieder eine Etappe wandern oder dürfen. Wenn dann diese Stämme da geordnet, marschbereit waren und die Priester die Lade auf die Schulter nahmen, um sie zu tragen, sagte Mose immer das Gleiche, Herr, steh auf! Herr, steh auf! Lass deine Feinde zerstreut werden und alle, die dich hassen, flüchtig werden vor dir. Und das heißt dann auch vor uns, denn sie zogen ja mit dem Herrn. Das bedeutete auch für Israel Sieg. Das nur so nebenbei. Ein Steh auf, Jesu, möchte ich uns jetzt noch vorlesen, weil er dieser Heilung noch eine besondere zweite Bedeutung gab. Da ging es nicht nur darum, dass ein Mann gesund wurde, das tat Jesus von Herzen, aus Liebe, aus Erbarmen, weil er den Vater verstanden hatte. Aber in dieser Situation lag noch ein bisschen mehr in der Luft. Ich schlage Lukas Kapitel 5 auf und dort den Vers 17. Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte da saßen, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt, und sie versuchten ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Das ist gewaltig. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Das wollten eigentlich die gar nicht hören wahrscheinlich. Oder doch? Wusste Jesus sogar, dass dieser Mensch sich Gedanken machte über seine Sünden? Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen, wer ist der, dass er Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in eurem Herz? Auch das ein Wort Gottes. Sollte, weil das nicht der Fall ist, aber jemand mit großen Zweifeln unter uns sein, mit verrückten Gedanken, würde Jesus fragen, was denkst du in deinem Herzen? Du sag mal, was denkst du da? Oder nur, wenn jemand mit Sorgen da wäre. Sind wir ja nicht, weil wir wissen, die müssen wir wegwerfen, oder? Aber also ich kenne mich. Was denkst du denn da? Was denkt ihr da? Was habt ihr da für Gedanken? Also auch das, ein Wort aus der Bibel, kann mal zu einem Wort Gottes an mich werden. Was hast du da für Gedanken? Was meinst du eigentlich? Meinst du eigentlich, ich sei jetzt nicht mehr dein guter Hirte? Meinst du eigentlich, ich könne dich jetzt da nicht durchführen durch dieses Tal? Meinst du eigentlich, ich könne dich nicht versorgen? Könne nicht mehr bewahren? Was hast du da für Gedanken? Ja, eine sehr gute Frage. Was denkt ihr da in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben oder steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Lukas, auch ein anderer Evangelist musste da noch diese zwei Wörter auf Erden einfügen, damit allen klar ist, der Ort der Vergebung ist auf Erden. Dann sind wir ganz rein. Nachher brauchen wir sie nicht mehr, aber wenn wir sie nicht beansprucht haben in Erdenzeiten, Jesus vergibt auf Erden Sünden. Das ist ganz wichtig, nicht zu denken, ja, irgendwann dann mal in der Ewigkeit, ja, vielleicht vergibt er mir ja dann ja doch noch, dass ich mich nicht für ihn interessiert habe und ihn nicht eigentlich gewollt habe. Nein, auf Erden. Auf dass ihr wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Eigentlich interessant, man konnte diesen Gelähmten nicht zu Jesus bringen, wegen der Menge. Und jetzt war er vor Jesu Füßen und die Menge war immer noch da. Und Jesus sagt zu ihm, steh auf und geh heim. Und die Freunde zogen ihn nicht wieder herauf aufs Dach. Ich habe den Eindruck, die wichen aus. Die machten eine Gasse. Die waren so erschrocken. Etwas von der Heiligkeit, Herrlichkeit Gottes war noch irgendwie auf diesem Geheilten. Sie mussten zurückweichen. Kannst du dir vorstellen? Kann ich mir das vorstellen? Wenn der Herr ein Gebet erhört und etwas Erstaunliches wirkt, dass sich ein Weg auftut, ein Weg, nicht nur um hinauszugehen, er ging jetzt ja von Jesus weg, aber er blieb geheilt. Aber ein Weg zu besserem Wirken, die macht einen Platz. Und das wünschen wir uns auch. Darum habe ich ein, das ist jetzt noch nicht Schluss, aber am Schluss singen wir dann so ein Lied. Da bitten wir, dass der Herr Jesus mit dem Heiligen Geist das ganze Land füllt. Dass Menschen, die es so locker nehmen und so leicht und problemlos Jesus ablehnen können, dass sie eben auch erschrecken über heiliges, herrliches Wirken. Da muss man nicht irgendwie wundersüchtig sein und wir glauben, ohne zu sehen, wir haben es gehört. Wir müssen nicht erst ein Wunder sehen, um zu glauben, dass er Gottes Sohn ist. Er redet ja jeden Tag mit uns und wir lernen ihn immer besser kennen. Aber dieser Vollmachtsbeweis sollten die, gerade die Zweifler hier bekommen. Es ging Jesus vor allem darum, dass er Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Die gleiche Vollmacht, die den Lahmen heilte, macht mich rein von aller Ungerechtigkeit. Die gleiche Vollmacht. Also Vergebung ist nicht irgendwie so ein bisschen etwas Schwächliches. Auch wenn wir jemandem vergeben. Stark wäre doch, sich durchzusetzen, vielleicht sich zu rächen, oder, aber einfach, Gott gibt nicht klein bei. Gott gibt seine Ansprüche nicht auf. Sein Sohn Jesus, ihn hat die ganze Wut, der ganze Zorn Gottes über die Sünde getroffen. Ihn hat das sein Leben, sein Fleisch, sein Blut gekostet. Es ist etwas überaus Machtvolles. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gelähmte hinausging und dachte, schön, ich kann wieder gehen, aber leider fühle ich meine Zehen gar nicht. Ich kann die nicht bewegen, der kleine Finger auch noch. Nein, es war doch alles heil. Glaubst du das? Ja, also ganz sicher. Und wenn er aus Vollmacht vergibt, bleibt auch nichts Gelähmtes, nichts Lähmendes an uns zurück, nichts, was den Segen behindern könnte. Wir wissen, wir sind aufgefordert, unsere Sünden vor den Herrn ans Licht zu bringen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das wollte ich mit uns anschauen, dass wir gerade jetzt diese schöne Sonntagsschulgeschichte mit dem abgedeckten Dach. Also bei uns gab es da noch so Flanellfiguren. Da wurde das dargestellt, so auf so einer Moltonwand. Und dann wurden da die Figuren platziert wieder neu, oder? Das waren wunderbare Geschichten, die habe ich geliebt, schon als Knabe. Aber diese Geschichte will uns wirklich sagen, dass zwischen mir und dem Herrn, zwischen dir und dem Herrn, alles bereinigt ist. Eben, wir haben die Bedingung gehört. Wenn wir sagen würden, brauche ich nicht. Ich bin ein guter Mensch, ich gebe mir schließlich Mühe. Mehr kann der Herr nicht verlangen. Nein, er verlangt auch nicht mehr, aber er bietet viel mehr an. Weil es uns nicht gelingt, will er alles wegnehmen, was eben nicht zu ihm passt, was auch unseren Kanal zu ihm stört, unterbricht ein wenig oder beeinträchtigt zumindest. Er will das wegnehmen von aller Ungerechtigkeit. Und ich bleibe jetzt mal einen Moment ruhig und möchte die Frage sein, kann es sein, dass jemand unter uns jetzt im übertragenen Sinn ein bisschen wie eine Wolke zwischen sich und Gott, zwischen sich und Jesus empfindet? Kann es sein? Es sind Erfahrungen, die wir machen können. Unser Glaube wird angefochten. Der Feind möchte, dass wir, er kann uns nicht von Gott abschneiden, aber dass wir uns abgeschnitten fühlen und meinen, jetzt sei Gott wahrscheinlich nicht mehr zufrieden mit uns und wolle uns vielleicht nicht mehr. Kann es sein? Oder dass jemand in seinem Glaubensleben so wie gelähmt ist, irgendwie keinen Mut mehr hat, nicht mehr etwas erwarten mag, weil er auch schon mal gebetet hat und er hat den Eindruck, es sei bis heute noch nichts geschehen. Irgend Lähmendes kann in jedes Leben kommen. Denn wir sind in Feindesland und er geht umher wie ein brüllender Löwe. Er darf uns nicht verschlingen, aber er möchte wenigstens, dass wir nicht mehr in Glaubensmut sind. Er möchte uns einfach fertig machen. Wahrscheinlich ist niemand da, aber ich habe gesagt, ich bin einen Moment still. Gibt es so etwas? Ich habe mir eine ganze Menge Dinge aufgeschrieben, aber es ist nicht alles. Das Repertoire des Feindes ist viel größer. Aber ich habe gedacht, sicher muss man aufstehen aus Unversöhnlichkeit, wenn man noch einen Groll hat auf einen Menschen. Dann ruft er, steh auf, vergib ihm. Du gewinnst nichts, wenn du nicht vergibst, aber du verlierst eine Menge. Vergib. Muss nicht sein Freund werden, aber vergib einfach. Ich will auch deine Gefühle heilen. Ist jemand in einem Ärger, in Angst, Schwäche oder Selbstanklage? Wir sind ja manchmal nicht so, wie wir meinen, dass wir sein sollten. Aber fang nicht an, deine Erlösung und Wiedergeburt in Frage zu stellen. Wenn du ein Gotteskind wärst, dann hättest du doch da jetzt den Sieg gehabt und das und jenes. Und nein, weg mit dieser bösen Stimme. Das ist ein Lügner, der da redet. Und wir dürfen aufstehen und den wegtreten. Steh auf. Lasst es einfach euch, oder lasst den Herrn persönlich zu euch sprechen, falls etwas da ist. Falls nichts da ist, gilt einfach das Wort, wer da steht. Oder wer da denkt, er steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Genau, auch für die Stehenden, die schon lange stehen und sogar gehen, hat der Herr ein Wort. Mir hat er auch gesagt, sieh zu, dass du nicht fällst. Ich musste lernen, mit einem Auge besser auf den Weg zu achten. Und der Herr hat Gnade gegeben. Ich habe gedacht, Herr, du, das ist eigentlich auch eine geistliche Erfahrung, dass ich auf meinen Weg achten soll. Wolltest du mir das beibringen, dass ich jetzt für einige Monate nur auf dem linken Auge sehen kann? Aber am 12. Dezember bekomme ich dann eine neue Linse. Wo darf ich dann die Star-Operation über mich ergehen lassen und dann sehe ich wieder hinaus. Ja, steh auf. Eben, und sonst müssen wir aufpassen, dass wir nicht fallen. Wenn die, nö, nichts. Kein Streit, keine Sorge. Nein, doch, doch. Aber immer ruft er uns zu, steh auf. Und der Befehl war schon bei den Kranken unmöglich. Die konnten das gar nicht. Und auch aus so vielem können wir gar nicht aufstehen. Wir müssen sagen, aber Herr, da ist meine Hand, hilf mir, nimm mich an der Hand. Ich brauche deine Hilfe, ich will aufstehen, ich glaube, du kannst mich wieder auf die Beine stellen. Und ich will aufstehen, ein Gerechter fällt sogar 7-mal und steht wieder auf. 7-mal in seinem ganzen Leben. Oder an jedem Tag, das steht nicht so genau, aber einfach immer wieder. Aber das wollen wir nicht, denn das Ganze ist doch schmerzhaft. Denk dran, der so unmögliche Befehl, steh auf, geschieht aus Jesu Vollmacht und macht's auch möglich, was uns unmöglich ist. Und wir dürfen uns wieder freuen. Wir dürfen fröhlich sein und unbeschert in großer Freiheit und in großem Frieden den Weg weitergehen und ein Licht sein. Ihr kennt die Begegnungen mit Menschen, die einfach strahlen. Und man weiß, die kennen den Herrn Jesus. Das können wir auch nicht nachahmen, aber er soll und will uns erfüllen. Mehr und mehr. Und ich möchte mit uns dann in 3 Wochen noch ein weiteres Vollmachtswort Jesu anschauen. Und der Herr möge jedes von uns ganz persönlich segnen. Ich hoffe, dass jedes mit einer anderen Predigt nach Hause geht. Weil jedes in einer anderen Beziehung hören muss, steh auf. Oder eben, pass auf, dass du nicht fällst. Es ist ja schön, dass du so auf den Beinen stehst, dass du geistlich gesprochen aufrecht wandelst. Das ist ja auch der Name Israel, aufrecht wandelnd. Solche sind wir. Ja, schön, aber pass auf, vielleicht zeigt er dir in seiner Liebe auch eine Gefahr, damit du aufpassen kannst. Er liebt uns so, er ist einfach wunderbar. Ich kann nur schwärmen von ihm, aber ich bin kein Schwärmer und kein Schwarmgeist, schon gar nicht. Aber also von Jesus muss man schwärmen, er ist so gut und so lieb und bringt uns ans Ziel. Und wenn die Posaune erschallt und der Erzengel ruft, da ist an uns, wenn wir eben in der Vergebung bleiben und anderen vergeben, nicht das Geringste, was Jesus daran hindern könnte, uns mit seiner Brautgemeinde zu sich zu nehmen. Und das ist sehr bald und wir freuen uns darauf. Amen. Und Herr, so segne und behüte uns. Strahle uns an, dass wir hell haben und selber strahlen als Licht in der Welt. Behüt unsere Schritt, bewahre uns vor Anfechtung, Versuchung. Aber du bringst uns als Ziel, du treue, herrliche Herr. Wir danken dir und legen uns in deine Hände. Amen. Sing gesegnet im wunderbaren Jesus-Namen.